meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Erwählten Gottes. Ich spreche mit Versammlungen von Gläubigen mit dieser Bewegung des Herzens so an, weil uns Gott durch sein Werk so anspricht. Und ich weiß, wie viele von Menschen gedient hat, die aus einer Versammlung nicht mitnahmen, als dieser Anrede ihr Erzählten Gottes. Die Sehnsucht Gottes nach uns, die 90 Mal größer ist, als die tiefste und gnädigste Sehnsucht im Herzen eines Heiligen nach Gott. Wenn wir das erfasst haben und darin ruhen, erlöst, beglückt, ruhen, dann sind wir über den Graben drüber, wenn ich so sagen darf. Über der Not und Angst der Welt, über den Neid und Streit und der Eifersucht unter den Frommen, über all das dem, was Reisen jetzt sich wie eine Giftwolke lagert, nicht nur über die Erde und über die Wasser, wie den Wassern und den Himmel in der Luft, sondern auch in die Gefühlswelt der Jugend und der Alten. Das ist eine erschreckende Tatsache. Aber ich will als Einleitung noch eines sagen. Wenn wir heute Himmelfahrt feiern, so ist das das am wenigsten der großen Masse verständliche Heilerlebnis und Heilstatsache, die es gibt. Weihnachten kann man verstehen, wird ein Kind geboren, freut man sich. Das erlebt man ja millionenfach. Karfreitag und Ostern, das ist schon etwas Zweifelhaftes, dass einer stirbt für seine Ideen, ja, aber dass ein Auferstehen aus dem Grabe lebendig wird, das wird doch ein wenig bezweifelt. Aber die Himmelfahrt, dass ein Mensch lebendig in die Himmel fährt, das hält man für unmöglich. Und es ist immer wieder der Plan aufgetaucht, wir müssen etwas die Zügel locker lassen, in der evangelischen und auch jetzt seit einigen Jahren in der katholischen Kirche, was früher nicht der Fall war. Wir dürfen den Menschen zumuten, dass sie an eine Parthenogenesis, das heißt eine Jungfernzeugung, glauben. Wir dürfen nicht von ihnen verlangen, dass sie glauben, dass Maria, die Mutter Jesu, vom Heiligen Geist und nicht von ihrem Mann oder einem germanischen Kriegsknecht oder einem römischen Kriegsknecht die Wissenschaft behauptet, wenigstens manche Wissenschaftler. Meine Freunde, es ist eine Wirrnis, ein Durcheinander, es ist ein Abfall, der ist grandios, der ist erschreckend. Ich darf vielleicht auf noch eines in diesem Zusammenhang hinweisen. Einer der Philosophen, der in letzter Zeit sich reden machte, zumal er eine Philosophie der Hoffnung entwickelt hat, ich nenne seinen Namen, er heißt Ernst Bloch, behauptete unter anderem, Transzendenz, das heißt eine andere, bessere, schönere Welt als die, in der wir hier leben. Eine Welt von Licht und Glanz und Schönheit und Gerechtigkeit und Wohlergehen und wirklicher Freude. Das ist die Transzendenz, die Welt, die außerhalb von dieser ist. Transzendenz, ja, aber nicht Transzendenz nach oben, Himmelfahrt, sondern Transzendenz nach vorne, Fortentwicklung der menschlichen Gesellschaft. Das ist, was wir brauchen. Eine Transzendenz nach oben ist eine Fantasterei, denn ein Vater im Himmel gibt es nicht. Und da sollen wir ihn abkaufen. Den hohen gelehrten Herrn, nie und nimmer. Wir glauben, was geschrieben steht und klammern uns an jeden Buchstaben, an jedes Wort und lassen es uns erschließen und lassen seine Kräfte in unsere Herzen strömen und werden dann das freie, erlöste Menschen. Transzendenz nach vorne, wir sehen ja seit Jahrzehnten, wie sich das entwickelt. Damit im Zusammenhang noch eines. Jedes Zeitalter, jede Zeit, auch unsere Zeit, hält sich für viel gescheiter und schlauer und aufgeklärter als die vor ihnen oder hinter ihnen liegende Zeit.
Die Jugend heute sagt natürlich, die Alten über 40, mit denen ist ja nichts mehr los. Die sind ja verkalkt und blöde. Sagen sie mehr oder weniger offen und deutlich.
Aber das war immer so gewesen. Ich erinnere nur für die, die ein klein wenig Geschichte kennen, dass die erste Zeit die Steinzeit war. Da haben die Menschen ihre Werkzeuge aus Steinen gemacht. Und dann kommt die Bronzezeit. Und die Leute der Bronzezeit, die haben sich dann erhaben gedüngt über diese Steinzeitmenschen, diese altmodischen da. Nach der Bronzezeit, da kam die Zeit der Segelschiffe. Und die schauten auf die Bruderschiffe voll Verachtung zurück. Und dann kamen die Dampfschiffe. Und dann kamen die Schiffe, die elektronisch getrieben wurden. Die haben gelächelt über diese schwerfälligen Fahrzeuge, mit denen Kolumbus Amerika entdeckte. Und dann die Leute der Postkutsche. Das sind doch ganz altmodische Menschen. Wie kann man so wie ein Goethe auf so einem rumpelnden Kasten bis nach Italien reisen? Das ist ja gar nicht zu ertragen. Heute in der Zeit des Autos, in der Zeit der Atomzertrümmerung, in der Zeit des Computers, da schaut man auf alles Vergangene voll Verachtung zurück. Und das ist so im Geistlichen und sollte im Geistlichen nicht so sein. Denn die Schrift fordert uns auf, der Väter des Glaubens zu gedenken. Die Schrift fordert uns auf, dass die Jüngeren den Älteren gehorsam sein sollen. Aber die heutige Menschheit, die junge Menschheit, sagt, nein, wir sind gegen jede Autorität. Wir sind anti-autoritär. Das ist heute ein Schlagwort an den Universitäten, an den Seminarien, im Schulleben. Anti-autoritär. Keine Autorität wird anerkannt. Wir tun, was wir wollen. Wir tun, wozu wir Lust haben, wozu uns treibt. Wir leben unsere Triebe und Lüste und Leidenschaften und Begierden aus und es wird zuletzt schon gut werden. Nein, es wird nicht gut werden. Es wird in einer furchtbaren Katastrophe enden und münden, indem wir die Welt verziert, die Menschheit verziert. Der Mensch stammt nicht und entwickelt sich nicht vom Affen, sondern zum Affen. Sehen wir ja an der Kleidung und an allem. Meine Freunde, das müssen wir einmal sehen. Wir müssen einmal erkennen, wie die Zeit ist, in der wir stehen. Das ist von größter Bedeutung. Noch ein Gedanke, den ich euch sagen möchte. Die Wurzel, sagte auch Professor Bloch, Ernst Bloch, die Wurzel alles Seins und alles Lebens und alles Geschehens ist der Mensch. Die Schrift nennt es anders. Die Wurzel ist der Herr. In verschiedenen Redewendungen, Zusammenhängen wird er die Wurzel genannt. Die Wurzel. Die Wurzel, die Aufsprost zum Beispiel und die Wurzel aus dem Geschlecht Juda und so weiter. Meine Freunde, die Himmelfahrt ist der gloriose Abschluss der Niedrigkeit Jesu Christi. Die Himmelfahrt, und jetzt komme ich auf etwas ganz Wesentliches, ist ein Ereignis, das von uns, und jetzt gebrauche ich ein Terminus technicus, ein Fachwort, nachvollzogen wird. So wie er gen Himmel gefahren ist, nicht fluchend mit geballten Fäusten, nicht drohend mit der endlosen Hölle, sondern segnend, wie er gen Himmel gefahren ist, werden auch wir einmal eine Himmelfahrt erleben. Du und ich, wenn wir im Glauben stehen. Und das ist etwas unerhört Großes und Gewaltiges. Es ist vielleicht 20 Jahre her. Ihr werdet euch entsinnen können, da wurde im katholischen Glaubensbekenntnis die Himmelfahrt der Maria Mutter Gottes, wie man sie nennt, statt Mutter Jesu, Maria, Mutter Gottes, gelehrt, wurde zum Dogma erhoben, die Himmelfahrt der Maria. Und da gab es große Gespräche. Wir standen in meiner Schule, die
die Lehrkräfte von dem Gymnasialaufbau zu, zu dem ich gehörte, und ein paar geistliche, katholische und evangelische Pfarrer beisammen und sprachen, ist die Himmelfahrt der Maria, Mutter Gottes, muss man das glauben oder nicht? Dann haben sie da hin und her disputiert und haben so auf mich geschielt. Ich habe sie ja gekannt, ich war da der einzige Gläubige in diesem Kreis. Und da ergriff ich auch das Wort und sagte, meine Damen und Herren, warum soll ich nicht an die Himmelfahrt der Maria glauben? Ich finde zwar in der Schrift keine klare Aussage, kein Lehrwort, dass Maria eine Himmelfahrt erlebt hat, aber wenn sie sie nicht erlebt hat, kann sie sie und wird sie sie doch erleben. Warum nicht? Ich habe ja auch die Hoffnung und die Gewissheit, dass ich einmal in die Himmel fahre. Da hat sie aber gekracht. Könnt ihr euch drauf verlassen. Was? Sie wollen eine Himmelfahrt erleben. Nein, ich darf eine erleben. Und ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde, wie viel zu mir ziehen? Jawohl, meine Brüder, werde alles zu mir ziehen. Da bin ich auch dabei. Denn, jetzt kommt die biblische Begründung, wir sind mit Christus dem Haupt. Als sein Körper und seine Gemeinde, seine Ekklesia, seine Herausgeholten, derart eins gemacht, als Teilhaber an seinen Verheißungen, als Mitteilhaber all dessen, was er einmal sein wird und dessen, was er auf Erden war. Denn so wie er auf Erden war, verfolgt, geschmäht, vereinsamt, so sind auch wir in dieser Welt. Wir sind eins gemacht mit ihm. Und wer dazu Ja sagt und wer diesen Weg geht und wer dahin kommt, dass er für Verleumdungen und Bosheiten und Undankbarkeit und Lieblosigkeit und Hochmut, den man ihm gegenüber ausspricht und dartut und an den Laden legt. Wer das kann, in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft der Liebe Jesu, wer das kann, der darf im Geiste erfassen, dass wir schon jetzt im Geist mit ihm eins gemacht sind. Wir werden mit ihm eins gemacht mit seinen Leiden, aber auch mit seinem Sterben, wir tragen den Tod Jesu an uns, an seinem Auferstehen, wir sind mit Christus auferstanden, an seiner Himmelfahrt, an seiner Verklärung und an seinen Zukunftsaufgaben, die von unerhörter kosmischer Größe und Weite sind, sind wir eins gemacht, nehmen wir teil. Und da ist die Himmelfahrt ein zentrales Stück. Denn die Himmelfahrt ist der Punkt, ist die Naht, wo die Niedrigkeit Jesu aufhört und seine Herrlichkeit in vermehrter Weise größer, schöner als vorher. Denn durch seine Todesleiden wurde er ja vollkommen gemacht. Nicht moralisch, nicht sittlich, das war er und wird es immer sein, sondern vollkommen gemacht in seinen Ämtern. Als Hohepriester musste er all das durchleiden und durchleben, was die gequälte Schöpfung durchleidet und durchlebt, musste er selbst durchmachen. Dann nur konnte er Hohepriester werden. Und deshalb wurde er zu diesem Amt, das er jetzt einnimmt, zu Rechten des Vaters, durchleiden, vollkommen gemacht. Und diesen Weg gehen auch wir. Wir können Menschen nur mit dem Trost trösten, mit dem wir selbst von dort getröstet worden sind. Und wir können Menschen nur dann dienen, wenn wir vorher in die gleichen Ängste und Nöte und Belastungen und Sündenmöglichkeiten und auch in Sündenwirklichkeiten bis zu gewissem Grade hineingekommen sind. Wir stecken in den Sündenmöglichkeiten zu allem, was es überhaupt gibt, stecken wir und bleiben wir drin, solange wir in diesem Leibe sind. Bitte, der Apostel Paulus hat nicht gesagt, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, Sünder selig zu machen, von denen ich der Größte war, aber nun bin ich ein Heiliger. So hat er nicht gesagt, so hätten wir Großmäuler geredet. Wir Großmäuler. Jesus hat anderes gewirkt in ihm, von denen ich der Größte bin. Jeder, der nur ein wenig Griechisch kann, der kann das nachlesen im Neuen Testament. Nicht den größten Sünder, der größte ist und nicht war. Denn Die Sündenmöglichkeit ist noch vorhanden. Die Sündenwirklichkeit braucht nicht zu entstehen. Die Möglichkeit braucht nicht zur Realität werden. Sie kann im Tode gehalten werden durch den Glauben. Wenn wir den Namen Jesu anrufen in einer Gefahr, der eine, wenn er vor einem Zigarrenladen steht, und der andere, wenn er vor einem Naschwaren steht, und der dritte, wenn er vor einem Modegeschäft steht, und der vierte, wenn die Lüste des Fleisches überall ihn anklotzen und in ihn hinein wollen. Da darf er sagen, Herr Jesus, du bist Sieger, Jesus flieht, wenn er uns am Kreuz sieht. Weicht, ihr Unzuchtsgeister, ihr Lügengeister, ihr Hochmutsgeister, weicht, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Das Wort habe ich schon hunderten von Menschen gesagt. Und viele haben mir geschrieben, lieber Onkel Adolf, seitdem ich das handhabe, bin ich nie mehr gefallen in meine Lieblingssünde. Seitdem ich sofort sagen kann, weicht, ihr finsteren Geister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Nehmt das auch mit. Wir sind eins gemacht mit ihm in der seiner Erhöhung. Eins gemacht mit ihm in den kommenden Aufgaben, die er mit uns und an uns durchführen wird. Nun, Himmelfahrt. Unser Bruder Weber hat eben schon angedeutet, was da für Beziehungen zwischen den Himmeln und uns hier auf Erden bestehen. Was es da alles an Möglichkeiten, an statischen und dynamischen, das heißt an feststehenden und sich bewegenden Ereignissen in den Himmeln gibt, habe ich eben gehört. Und deshalb begreifen wir auch das Wort in Kolosser 3, Vers 1 und 2, suchet, was droben ist, wo der Christus ist, nicht was auf der Erde ist. Sinnet auf das oder denket darüber nach oder euer Geist möge forschen auf das, was droben in den Himmel ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Auf der Erde ist die äußere Weltpolitik und die ist nur ein kleiner Abklatsch und Ausfluss der Verhandlungen der Engelfürsten in den Himmel. Deshalb ist es uns gar nicht so sehr wichtig, wie viele U-Boote, meinetwegen russische U-Boote bereits im mittelländischen Meer sind und wie groß die Jordanier und die sind. Das ist uns gar nicht so wichtig. Denn wir haben ja den Durchblick hinein in die Himmel und wissen, dass dort die Engelfürsten und jedes Volk, 70 Völker gibt es nach Gottes Wort, hat ja seinen Engelfürsten und die verhandeln, die schließen Bündnisse dort oben. Und wer da den Ein- und Durchblick hat, der kann wirklich dieses Wort aus dem Kolosserbrief, das die meisten Gläubigen nicht befolgen. Die suchen noch, was oben ist, nein, was unten ist, was auf der Erde ist. Die neueste Mode und das beste Essen und das bequemste Leben und Ansprüche und so. Wir uns gehört, wir sind die Intelligenz, hat man früher gesagt. Und die hat ja ziemlich aufgehört. Und jetzt heißt es, wir sind die Jugend, wir haben alle Rechte und so weiter. Wir dürfen niemanden schmähen und verachten. Ich habe mir aus meinem Lehrerberuf, ich war 40 Jahre Lehrer, habe ich mir die Liebe zur Jugend bewahrt und freue mich immer, wenn ich mit jungen Menschen zusammensitzen darf. Meine Freunde, suchet, was droben ist. Und wenn wir wüssten, was droben ist, dann würden wir es auch viel mehr suchen. Mit allem Sinn, mit unserer ganzen Liebe, mit unseren Interessen, mit unseren Sehnsüchten, würden wir suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Ich will aber dieses Wort, das ihr ja alle kennt, noch einmal euch ins Herz hinein zu lesen versuchen, Kolosser 3, Vers 1 und 2. Wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, als der Jesus lebendig gemacht wurde, wurden wir mit lebendig gemacht, weil wir ja samentlich in seinem Körper steckten. Wir, die wir jetzt leben, vor ihm, der vor 2000 Jahren lebendig gemacht wurde. Das ist ein Geheimnis, das wenige verstehen. Michael Hahn war einer der wenigen, dieser Bauer, dieser schwäbische Bauer, der diese Wahrheiten erfasste und so darbieten konnte, wie sie kein Professor in Vorlesungen darbieten kann. Ich habe eine Reihe von Theologieprofessoren, in Tübingen besonders, gehört. Und lauter Gläubige, die ich schätze und liebe, mit denen ich zum Teil ein persönliches Verhältnis habe.
Aber ich muss sagen, was der Michael Hahn, dieser Bauer, gesagt hat, das kann man verstehen, das kann der einfache Mensch verstehen, was der da in seinem Liederkistlein und in seinen Ausführungen gegeben hat. Wenn ihr mit dem Christus auferweckt worden seid, wenn wir mit Christus lebendig geworden sind, wenn wir sagen können, Jesus Christus ist mein Leben, was ich mehr als ihn begehre, kann mein Seligsein nur hindern und den Frieden mindern. Wenn das unsere Einstellung ist, dass wir in unserem Stolz, in unserem Hochmut, unserer Selbstsucht, unserer Geltungsbedürfnis, die wie feurige Schlangen in uns sind und uns quälen und uns den Liebeskontakt mit anderen Gläubigen verunmöglichen und so weiter. Wenn das erledigt ist, wenn uns Jesus so groß ist, dass wir wirklich sagen können, Herr, du allein sollst du sein. Alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch. Wenn wir diese Stellung einnehmen, dann haben wir sie. Dann haben wir völligen Sieg. Suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Man sollte doch meinen, das genügt, wenn hier der Apostel Paulus schreibt, sinnet auf das, was droben ist. Nein, er sagt dieselbe Sache auch von der negativen Seite her. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Natürlich müssen wir auf das sinnen, was auf der Erde ist. Ich frage auch, wo bekomme ich eine Büchse Erbsen und Karotten am billigsten hier in meiner Nähe? Frage ich auch. Und dann gehe ich hin, kaufe mein Mittagessen ein. Ja, mache ich auch. Aber das ist die Hauptsache meines Lebens. Das ist das Glück und die Freude meines Lebens. Das ist der Stolz meines Lebens. Dass ich ganz einfach und schlicht lebe, um auch anderen etwas geben zu können. Sondern, das ist selbstverständlich. Aber das Hauptsächliche ist das, wo der Christus ist, da soll unser Sinnen, unser Suchen, unser Begehren, unser Wünschen, das soll die Totalität dessen, was wir innerlich begehren, was unser Leben ausmacht, soll wir in ihm finden. Nicht, was auf der Erde ist. Nicht, was auf der Erde ist. Diese beiden Wörtlein, die sind unerhört, sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das heißt, es soll nicht der eigentliche Inhalt und Sinn unseres Lebens sein. Nebenbei müssen wir dafür sorgen, dass wir geputzte Schuhe haben und unsere Zähne putzen und unsere Wäsche sauber ist und wir nicht stinken und gereinigte Kleidung haben. Selbstverständlich, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das sind Selbstverständlichkeiten. Aber unser eigentliches Leben, unser Zoe, unser Gottesleben, es gibt zwei Worte für Leben. Eins heißt Bios, der Herr kommt das Wort Biologie. Und eins heißt Zoe, das ist das Gottesleben. Unser Gottesleben, unser eigentliches Leben, das nach Befriedigung, das nach Glück und Reinheit und Freude sich sehnt mit unstillbaren Gedanken und Trieben und Wünschen, das ist droben. Wir sollen also auf das sinnen, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Jetzt kommt die Begründung, ihr seid gestorben. Und da erhebt sich die Frage, sind wir gestorben? Bist du der Sünde gestorben? Und da musst du immer noch schimpfen und rakelen und dich verteidigen und den anderen anklagen. Sagen, der Lump, dieser Verleumder und so weiter. Musst du das noch? Nein, das brauchen wir nicht mehr. Wenn wir Erlöste sind, brauchen wir nicht mehr. Dann können wir die segnen, die uns suchen. Und die uns lästern und degradieren, über die können wir wohl reden. Ich könnte euch jetzt eine Reihe von Beispielen aus meinem Leben geben. Tut es natürlich nicht. Ich will ja nicht mein Leben verkündigen. Was Gott an mir alles getan hat, das wäre ja Hochmut und Dummheit. Nein, ich möchte das Wort Gottes bezeugen und sagen, denn wir sind gestorben und euer Leben ist verborgen, verhüllt, verschleiert, versteckt mit dem Christus. In Gott, dein eigentliches Leben, lebst du nicht auf der Erde. Du lebst hier nach Leib und Seele. Aber droben, da lebt unser Geist. Droben lebt unsere gereinigte Seele. Auch, ja, ich lebe nicht, lasst euch das von niemand weiß machen, kein Bären aufbinden. Die Seele wird in nichts aufgelöst und wird dann wieder herbeigezaubert. Nein, nein, die Schrift redet anders. Ich habe eine ganze Anzahl von Stellen aus dem hebräischen Nefesh geprüft und dem griechischen Psyche.
da hat er seine Welt aufgerangen. Welch ein Wunder die Seele ist. Sie wird das Köstlichste genannt, unsere Seele. Es war eine Zeit lang Mode, über die Seele zu schimpfen und sie zu negieren, das heißt zu verneinen. Was so Mode, die christlichen Kreisen, auch unter uns, sind einige gewesen. Meine Freunde, hier gilt es, sich ganz klar und fest erfassen zu lassen und durchdringen zu lassen, dass unser eigentliches Leben verborgen ist mit Christus in Gott, aber bald offenbar werden wird. Und an diesem Punkt sind wir ganz nahe herangekommen. Himmelfahrt und Entrückung sind für uns eins. Für uns ist unsere Entrückung die Himmelfahrt und die Himmelfahrt zu unserer Entrückung. Und die Auferweckung oder Ausauferstehung, die spielt auch da hinein. Das sind große, gewaltige Dinge. Die sollten uns erfüllen. Darüber sollten wir uns freuen, mit ganz großer und heiliger Freude. Und nun will ich versuchen, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, ehe unser teurer Bruder Schaf fortfährt. Was ist denn droben? Suchen, was droben ist. Ja, was ist denn droben? Wir haben vorhin schon einiges angedeutet gehört. Ich möchte nach den Paulusbriefen 8 Antworten geben. Nach 8 paulinische Antworten, denn Paulus ist ja der Lehrer der Gemeinde. Und Petrus und Johannes sind ja für Israel. Wenn wir das vermengen und nicht scheiden, nicht zerreißen, aber nicht scheiden, dann kommen wir nie zu einer klaren Schau. Wir brauchen das. Wir wissen, dass auch diese Dinge miteinander wie so zwei Kreise, die sich überdecken, dass diese Dinge verzahnt sind. Jawohl, ich habe jahrzehntelang mit diesen Problemen, mit Freuden mich beschäftigt. Aber ich will jetzt 8 paulinische Antworten geben, das heißt Dinge, die uns als Gemeinde aus Auswahl, die vor der Entrückung stehen, besonders wichtig ist. 8 Antworten, was ist droben? Und sage, erstens, droben sind die Segnungen inmitten der Himmelswelten, die für uns bereit liegen und mit denen wir ohne Unterschied, ohne Abstrich gesegnet sind. Ich bringe als biblischen Beweis Epheser 1, Vers 3, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allen Segnungen, nicht allerlei, allen heißt das, mit allen Segnungen, inmitten der himmlischen, das heißt der himmlischen Örtern, der himmlischen Wesen, der himmlischen Welten oder einfach inmitten der überhimmlischen. Droben sind die Segnungen, Brüder und Schwestern, von deren Größe, von deren Glück und Seligkeit, dass die jetzt schon euer Herz durchdringen und erfüllen und überströmen will. Die sind dort droben bereit gehalten. Dort sind sie aufbewahrt. Und weil Gott uns mit diesen Segnungen gesegnet hat, was machen wir da? Wir tun etwas Unerhörtes. Wir segnen ihn. Obwohl das Geringere nie das Recht hat, das Höhere zu segnen, gibt es das doch. Wir segnen Gott. Wir segnen nicht nur unsere Freunde und Feinde. Ich segne jeden Tag meine Feinde. Ich habe nicht viele Feinde, so 1, 2 vielleicht. Aber die segne ich. Die segne ich. Von denen ich weiß, die wollen wir nicht wohl, im tiefsten Herzensgrunde. Aber ich segne sie. Und dann brauche ich sie nicht zu hassen und brauche mich nicht zu versündigen. Und das ist etwas Wunderbares. Das gibt eine Lösung. Das ist ein Akt der Verjüngung von Geist und Seele. Bis zu gewissem Grade auch für den Leib. Ja, der wird dann wieder leichter gesund, wenn man nichts Böses im Sinne hat. Meine Freunde, das ist Nummer 1. Droben sind die Segnungen, mit denen wir gesegnet sind. Und darauf sollten wir sinnen. Und wenn du fragst, ja, was sind denn das für Segnungen? Da liest diesen Vers 3 weiter, bis ein Punkt kommt. Und der Punkt kommt erst hinter Vers 14. Anders ausgedrückt, liest Epheser 1, 3 bis 14. Das sind die Segnungen, mit denen du gesegnet bist. Aber es geht dir vielleicht so wie mir. Ich habe das etwa 50 Mal lesen müssen. 50 Mal, ja, bis es mir das anfing aufzugehen. Vielleicht seid ihr auch so ein bisschen beschränkt wie ich. Aber dann geht's auf. Dann geht's auf mit einem Lichtglanz, der durch nichts überboten werden kann. Und das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Zweitens. Droben sind die Zuschauer, für die wir ein Schauspiel sind. Aha, Gefahr. Alles, was du tust und denkst und tust und redest, das wird beobachtet. Von unsichtbaren Welten, von Zuschauern. Auch von sichtbaren Welten. Auch wenn du einen Fehler machst, das weiß gleich jeder. Ja, und wenn irgendwas eintritt, irgendwas, was man wünscht, das weiß gleich jeder. Ich war schon ein paar Mal tot gesagt. Buddha Hiller ist gestorben, hat schon ein paar Mal geheißen. Aber ich habe immer noch, ich lebe heute noch. Ja. Meine Freunde, ich lese 1. Korinther 4, Vers 9. Zu meinem zweiten Punkt. 1. Korinther 4, 9. Da heißt es, Gott hat uns, die Letzten, die Aposteln, das ist ein Ehrentitel, Apostolos, das waren hohe Beamte, die entweder eine Flotte irgendwo hinzuführen hatten, wo Schwierigkeiten waren, oder eine Hilfe.